Hey zusammen und herzlich willkommen zurück im Newcom-Podcast. Heute haben wir jemanden zu Gast, der mit seinem Team eine echte Erfolgsstory im D2C-Bereich geschrieben hat. Stell dir vor, du gründest eine Brand und du schaffst es in nur 3 Jahren von 0 auf 25 Millionen Euro Umsatz und das auch noch in einer sehr wettbewerbsintensiven Branche. Genau das hat Mozartbet geschafft. Aber das Spannendste ist, sie haben nicht nur einfach gute Produkte, sondern setzen auch auf smarte Kommunikation, datengetriebenes Marketing und AI, um Prozesse zu automatisieren und den Markt aufzumischen. Viel Spaß und Erfolge mit André und Mozartbet.
Der Newcom Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumers Journey von morgen.
André, ich freue mich richtig, dass du da bist. Ich feiere, was ihr da aufgebaut habt. Herzlich willkommen im Newcom Podcast.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Gerne. Bevor wir in das Thema reinstarten, muss ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil für mich persönlich auch ein sehr guter Bezug zu der Folge heute ist. Und zwar steht bei mir in ein paar Wochen ein Umzug an und ich werde dann nur in München, zum Glück ist nicht so weit, aber in München umziehen. Das ist ja immer mit relativ viel Stress dann auch mal verbunden, aber es gibt ja auch die schönen Seiten, wenn man dann die neue Wohnung einrichten kann etc. Und bei mir kam dann das Thema auf, ja, vielleicht gönne ich mir ein neues Bett in meiner neuen Wohnung. Und dann rate mal, welche Brand, ich habe das natürlich hier und da mal schon gegoogelt, welche Brand penetrant mich mit der Werbung erreicht und welche Brand ich immer an Platz 1 sehe. Was glaubst du denn, wer das denn sein könnte?
Erstmal eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass du auch ein neues Bett kaufen möchtest. Das kann ich nur empfehlen, weil dann schläfst du einfach besser und bist auch deutlich ausgeschlafener. Und ich könnte mir da eine kleine Brand aus Nordwestdeutschland vorstellen, die da relativ stark aktiv ist. Mozart vielleicht.
Dann liegst du wohl richtig. Ich sag auch mal so, den Konfigurator bei euch habe ich auch schon mal angeschmissen, aber da kommen wir ja später bestimmt noch ein bisschen zu sprechen. Erstmal schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einmal noch kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was macht Mozartbet und was ist so genau deine Rolle?
Jawohl, also ich bin André Jonker, komme aus Nordhorn, ist eine Stunde nördlich von Münster und bin seit 2016 im E-Commerce. Wir haben eine eigene Agentur oder einen eigenen Inkubator, der sich um Projekte kümmert, die wir selber großziehen. Das sind alles D2C-Projekte. Und seit 4 Jahren, kann man sagen, seit 3,5 Jahren haben wir eine Mozartbet Live. Und bei Mozartbet verfolgen wir das Ziel, dass Menschen ihr persönliches Schlaferlebnis selber konfigurieren können, also ihr Boxspringbett. Das wird dann auf Wunsch, auf Individualität hergestellt und geliefert. Und dort haben wir in den letzten 3 Jahren, letztes Jahr haben wir 25 Millionen Euro Jahresumsatz erzielt und haben das im Grunde genommen alles mit eigenen Leuten, mit eigenen Ressourcen selber erwirtschaftet. Und das machen wir alles hier so aus Nordhorn heraus, haben ein Team, was hier in Nordhorn sitzt, was auch international ist, sind da sehr digital unterwegs. Und im Vergleich zu den vorherigen Projekten, die wir hatten, verfolgen wir bei Mozart wirklich das Unternehmertum und dieses gesamte Company Building aus der digitalen Brille zu betrachten. Und das unterscheidet Mozart von den vorherigen Projekten und gleichzeitig hat Mozart einen viel größeren Markt, den man angehen kann. Und deshalb macht es auch so viel Spaß, im Moment an Mozart zu arbeiten. Natürlich die Historie stimmt, als auch das, was man vorher gemacht hat. Das Wissen, was man hatte, konnte man auf Mozart aufbauen. Und im Grunde das, was wir im Inkubator machen, ist Marketing und IT. Und es wird jetzt immer weiter, geht auch in die Strategiefindung rein für E-Com-Projekte. Und meine Rolle dort ist natürlich in dem Marketing arbeiten, aber auch mich um Finanzen kümmern und jetzt auch Themen wie Showrooms anzugehen oder so ein bisschen die Außenwirkung zu machen.
Und wie kam die Idee Betten? Also wie ist das entstanden?
Relativ einfach. Und zwar, der erste von uns ist umgezogen. Wir sind eigentlich aus einer ganz ländlichen Gegend, sind dann nach Norddeutsch gekommen, weil es näher einfach an Arbeit war. Und er sagte, boah, ist das ein Pain, Betten zu kaufen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und vorher haben wir schon mal ein paar Konfiguratoren gebaut, zum Beispiel für Tische oder auch für Leuchtbläser. Und da kam dann die Idee auf, Boxspringbetten oder Betten allgemein sind eigentlich ein ganz, ganz klassisches Konfiguratorprodukt. Musst ein paar Sachen entscheiden, fertig. Aber offline war es halt so schwierig oder im Möbelhaus war es so schwierig, wenn man keine Ahnung von dem Produkt hat, wirklich eine Entscheidung zu finden. Zum Beispiel, dann war der zweite bei uns irgendwann dort, der sagte, ja klar, Mozart, also du kannst Betten auf jeden Fall konfigurieren, dann bin ich losgegangen, sowas dann aus meiner Brille, war im zweiten Stock und hatte ein absolutes Paradox of Choice. Also ich musste so viele Entscheidungen bei einem Bett treffen. Größe, Farbe. Mein Größe ist das gefühlt das Einfachste, was man fast wählen kann. Farbe ist kompliziert, welches Kopfteil man haben will. Das sind alles so Geschmack- und Designentscheidungen. Und ich wusste vorher überhaupt nicht, woraus bei einem Bett ankommt. Und man kann den ganzen Kaufprozess eigentlich in 7 bis 8 Schritte zerlegen. und den Kunden nicht mit so vielen Fragen überlasten, dass er gar nicht mal weiß, was er kaufen will oder was er entscheiden möchte. Und das macht man einfach Step by Step und nimmt so ein bisschen den Stress aus dem gesamten Prozess raus. Und so ist eigentlich so ein bisschen die Idee von Mozart gewachsen, auch von dem Konfigurator gewachsen. Und was wir halt auch waren, wir waren alles immer so digitale Leute. Für uns war es unfassbar schwierig, einen Wert aufzubauen. Es ist eigentlich sau einfach, nachdem wir es jetzt einmal gemacht haben oder zweimal gemacht haben. Aber es ist unheimlich komfortabel einfach dieser Done-for-You-Service, den Mozart auch anbietet. Lieferung bis ins Wunschraum und gegebenenfalls mit Aufbau. Das kann man dann immer für sich entscheiden. Und halt auch, dass der ganze Krempel, Pappe und so weiter am Ende mitgenommen wird. Dass man einfach fix und fertig sein Bett kaufen kann. Easy.
Ja, das klingt ja im Endeffekt nach der perfekten Gründerstory, ein Problem, das man selbst hat zu erkennen, dann zu sagen, hey, ich bin nicht alleine mit diesem Problem, das möchte ich dann quasi vielen die Möglichkeit geben, das zu lösen. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr seid ja noch nicht so lange am Markt, ein paar Jahre. Was waren denn für dich so die ersten großen Erfolgsmomente, die ihr mit Mozartbett feiern konntet?
Ich glaube, der erste wirkliche Erfolgsmoment ist erstmal der, das grundsätzlich den Shop live zu schalten, weil wenn du ein paar gemacht hast, bist du ja immer perfektionistischer, obwohl du eigentlich ganz humble anfangen solltest. Das war schon mal der erste Moment. Der zweite war, dass man nach einem halben Jahr gemerkt hat, okay, das Konzept, was man sich überlegt hat, wird angenommen. Das heißt, am Anfang habe ich eigentlich nie eine Ahnung, ob ein Konzept jetzt angenommen wird oder nicht. Und dafür die Bestätigung zu haben, dass man auf jeden Fall irgendwo in einem Markt mitmischt, wo es Nachfrage gibt und die man trifft. Der wirkliche erste Erfolgsmoment aber war, weil es nicht das erste Projekt ist und man ja auch immer so eine gewisse kaufmännische Brille auf hat, dass man wirklich gesehen hat, okay, es kann sich tragen und es kann auch Gewinn abschmeißen. Ja. Und es kann auch groß werden. Und das war, würde ich sagen, vor, wann war das? Eineinhalb Jahren in etwa? Dort haben wir so richtig gemerkt, okay, geil, Umsatz ist da und man kriegt den auch profitabel oder rentabel.
Ja, das ist ja im Endeffekt als Startup, was ihr ja zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch wart, beziehungsweise eventuell euch immer noch so definiert, ist das ja im Endeffekt auch der wichtige Punkt. Man kann gute Intentionen haben, aber es muss natürlich auch wirtschaftlich sich tragen, sonst hält das nicht lange an.
Absolut.
Bevor wir jetzt nochmal weiter auf das Business an sich eingehen, würde ich gerne nochmal über eure effiziente Skalierung sprechen, was für euch ja wirklich auch ein sehr wichtiger Punkt über die ersten Jahre war. Ihr seid ja eine der E-Commerce-Brands, die AI wirklich aktiv nutzen. Was sind für dich da die größten Game-Changer gewesen, das einzubauen? Habt ihr das Setup komplett gebaut oder wie habt ihr gemerkt, hey, ohne funktioniert das nicht?
Ja, also AI oder auch KI ist ein super, super wichtiger Baustein bei uns im Company Building. Stammt auch sehr viel aus dem Inkubator, wo Leute einfach intrinsisch motiviert sind, sich damit zu beschäftigen. Also so Leute, die sind tech-heavy, Leute, die haben einfach Bock, diesen State of Art komplett zu verstehen und wollen das ins E-Commerce und ins Business übertragen. Und natürlich ist es nicht nur einmal der Wunsch dieser, naja, ich beschäftige mich damit, weil ich es cool finde, sondern ich beschäftige mich halt auch damit, weil es wahrscheinlich einen extrem großen Hebel hat. Dadurch, dass man bei der KI halt relativ gute Antworten kriegt, wir nutzen es ja alle für E-Mail formulieren, um Empathie für Leute zu bekommen und Empathie für Sachen und Projekte zu kriegen. Und so kann man, glaube ich, in einem kleinen Team relativ effizient bleiben und gibt jemanden ein Tool an die Hand, mit dem er extrem und außerordentlich gut wird. Innerhalb kürzester Zeit. Und das können wir uns versprechen. Zum Beispiel im Kundensupport, du hast ja ganz viele Leute, die bei uns anfangen dann zu arbeiten oder auch mitzuwirken. Und jeder hat ja seinen eigenen Sprechstil. Jeder hat seinen eigenen Stil, mit Leuten umgeht. Und das gefällt dem einen, das gefällt dem anderen nicht. Aber man muss ja als Marke in irgendeiner Form sicherstellen, dass man einen guten Sprachstil hat, der Konkurrent zur Marke ist, der nicht, wie soll man sagen, aufpüpfig ist, sondern kundenfreundlich ist, verständnisvoll ist. Und da kann man quasi, wenn man jetzt so mal so ein KI-Tool baut für Customer Support, kann man das einfach mit ins Briefing setzen. Und man kann im Grunde genommen recht schnell Leute und Kollegen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf ein gutes Qualitätsniveau bringen und hat so eine extrem hohe Qualität im Kundensupport. Das ist erstmal so das eine Qualitative. Das andere ist, die meisten, auch die bei uns im Kundensupport arbeiten, die bei Mozart sind, die arbeiten im Kundensupport seit eh und je und wir wollen die auch nicht ersetzen, ganz klar nicht. Wir probieren aber, dass die sich um Sachen kümmern müssen oder kümmern können, worauf die auch mehr Bock haben. Zum Beispiel One-Touch-Tickets. Wo ist meine Bestellung? Da hat eigentlich, das muss man noch beantworten sozusagen, aber das kann man irgendwann auch relativ schnell mit der KI beantworten. Ich glaube, das können wir auch schon. Und ganz leichte Sachverhalte, wo man einfach nur ein Update bringen muss, was man auch ablesen könnte, das kann man super über eine KI lösen, wo auch, glaube ich, jeder Mitarbeiter froh ist, sich darum nicht mehr zu beschäftigen. Das ist, sag ich mal, der eine Teil. Und ich glaube, dass die KI noch viel mehr kann. Also wenn man sich das mal in Prozessen denkt, die KI ist ja in der Regel immer ein Arbeitsprozess und Arbeitsflow und da ist dann ein Teil KI drin, die irgendeine Arbeit übernimmt. So haben wir das auch mal in der Auftragsabwicklung bei uns gemacht. Normal musst du ja, hast du ja bei uns über 10.000 Möglichkeiten. Und wenn du Farben und so dazu nimmst, wahrscheinlich über 1 Million. Ja. Und wenn du jede Bestellung individuell übergibst, wenn sie produziert werden muss, musst du erstmal überprüfen, ob das ist, ob alle Details wirklich stimmen. Also Größe, dann hast du ja von der Größe, gibt's wieder technische Angaben. Du musst es von so einer greifbaren Größe aus Kundensicht in eine technische Größe umwandeln. Da muss das richtig in der Auftragsbestätigung stehen. Dann müssen die Sachen richtig abgerechnet sein. Da muss es richtig überwiesen worden sein. Und das ist ja quasi ein unfassbares Double-Checking. So viele Menschen kannst du ja gar nicht anstellen und so viel Red Bull und Monster Energies kannst du nicht hinstellen, dass Leute fehlerfrei arbeiten. Aber die KI kann extrem gut diese Details extrahieren aus einer PDF und dann vergleicht man das dann halt einfach. Ob das jetzt über KI läuft oder anderes Tool, bin ich mir nicht 100% sicher, das wissen die Leute aus dem Dev bei uns. Aber so können wir quasi alle Bestellungen, die man vorher manuell machen musste und wo du locker 2-3 Leute hattest, ob die den Job jetzt gemocht haben oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber die können sich jetzt auf was anderes konzentrieren und das ist ein komplett automatisierter Prozess. Ja. Und je größer man wird, skaliert das einfach mit.
Super spannend. Jetzt hast du gerade irgendwie im Kundensupport, macht das absolut Sinn in der Auftragsabwicklung. Nutzt ihr im Marketing auch AI?
In der Tat. Also insbesondere bei der Ad-Erstellung, zum Beispiel, wenn man Creatives testen möchte, Hooks probieren möchte, austesten möchte, lässt man sich Hooks vorschlagen. Man kann der KI, die KI kann zum Beispiel relativ gut unserer Meinung nach oder unserer Erfahrung nach Hooks vorschlagen, die kann relativ gut Empathie erklären, die kann relativ, oder Empathie kreieren, die kann relativ gut vielleicht auch mal so Vorschläge für so Video machen, was geht und was nicht geht. Wo sie jetzt noch nicht so krass gut drin ist, ist, glaube ich, in Analysieren und in Interpretieren und zu sagen, wenn das gut ist, ist das auch gut. Da ist sie noch so sehr am Halluzinieren, würde ich so behaupten. Wo wir das aber benutzen, ist zum Beispiel auch hier wieder in Abläufen. Es gibt Abläufe, wo wir wissen, okay, es gibt hier Pools von Bildern, es gibt Pools von Videos, es gibt Hook-Pools, die gut sind. Und da gibt es einen Prozess bei uns in Notion, um zum Beispiel Meta-Ads von Scratch auf zu produzieren, Woche zu Woche. Du musst quasi nur Raw-Material reingeben, also Bilder, Videos oder Hooks. Das machen wir halt mit den Hooks noch selber, dass da noch ein Mensch drüber guckt, weil die Qualität dann etwas, gefühlt etwas besser ist.
Und natürlich auch dann die Individualität von eurer Marke einfach ihr noch mit eingeben könnt.
Genau, stimmt. Das auch noch. Und daraus wird dann einfach mittels Prozess, wenn dann Ads erstellt. Und dann starten wir, was weiß ich, 50 bis 150 Ads pro Woche online, die getestet werden. Und davon gewinnen dann, was weiß ich, im Bestfall 1 oder 2 und sind dann in der Kampagne, wo man scaled.
Das ist ja wirklich ein sehr gutes Beispiel für eine Marke, wie man eben qualitativ hochwertig AI integrieren kann. Der zweite Punkt, was du auch gesagt hast, mit eurem Lean Setup ist dann wirklich, um effizient zu arbeiten. Hast du eine AI-Automation, wo du sagst, hey, damit haben wir wirklich am allermeisten Zeit gespart?
Ich glaube, wenn man das für uns jetzt mal bislang oder was ich so im nächsten halben Jahr denke, wenn ich mal wirklich denke, was in der Summe im Unternehmen am meisten Zeit spart in Minuten und Stunden, wird, glaube ich, der Kundensupport werden, weil das linear mitwächst, wo man gleichzeitig One-Touch-Tickets und so leichte Sachen relativ gut automatisieren kann und vielleicht künftig auch ganz leichte Telefonanrufe, dass das eine KI macht. Ich glaube, da ist man gar nicht mehr so weit von weg. Bis es serienreif ist, vielleicht dauert es noch ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, aber da ist man schon relativ schnell. Das, glaube ich, ist in der Summe, was am meisten Zeit spart.
Okay, wir sind auch, ich merke das auch immer selbst bei uns im Team, wir versuchen auch immer mehr mit KI zu arbeiten. Aktuell ist das, oder zumindest bei mir persönlich, ich bin noch sehr ChatGPT-lastig unterwegs. Das Team ist da schon etwas weiter und nutzt schon mehr, aber das ist natürlich sehr wichtig. Ich meine, bei diesem ganzen Thema ist es ja noch in den Kinderschuhen, also das wird ja immer größer und größer. Da muss man schon schauen, dass man eben mit dabei ist. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen nach vorne schauen, wo siehst du denn bei dem Thema AI die größten Chancen im E-Commerce in den nächsten Jahren?
Also Marketingteams und Agenturen werden sich, glaube ich, grundsätzlich verändern können, weil man braucht, um Landingpages zu bauen, nicht mehr so Know-how wie jetzt vor 3 Jahren. Ich glaube, das Programmieren wird leichter. Alles, was so mit diesem Spezialwissen zu tun hat, wird, glaube ich, aber etwas gedämpfter. Da brauchst du nicht mehr so krasse Leute. Du kannst Leute, die gar nicht oder die nur ein bisschen Wissen haben, relativ schnell enablen, richtiger Profi zu werden. Für den Endkunden, glaube ich, wird Personalisierung halt das große Ding, dass man wirklich keine Ahnung, relativ einfach einen KI-Avatar von sich bauen kann. Und wenn man dann bei Zalando und About You ist, kann man die Klamotten direkt anprobieren und weiß, okay, das passt mir nicht, es steht mir oder steht mir nicht, weil man einfach Real-Life-Daten hat. Das weiß ich, bezogen auf die Möbelbranche zum Beispiel, dass man relativ einfach ein Bild von seinem Zimmer machen kann. Das kannst du dann im Konfigurator oder im Onlineshop hochladen und weißt direkt, wie sieht das Produkt real aus, ohne dass du 3D-Konfigurationen von einem Bett erstellen musst, was du dann irgendwie in dein Handy halten musst, wo es dann wieder relativ kompliziert wird, das wirklich anzuwenden als aus Endkundensicht. Deswegen, des Weiteren glaube ich, dass die Search-Suche sich komplett verändern wird, also Gemini, dass jetzt einfach alles individuelle Ergebnisse sind, die man für sich findet. Und was ich mir noch vorstellen könnte, ist so dieses sowas von ChatGPT-Operators, dass das einfach wirklich ganze Tasks sind, die von der KI grundsätzlich erledigt werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach nochmal komplett auf ein neues Level getrimmelt wird. So, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Friseur musst oder so, sagst du halt einfach der KI hier, mach einen Friseurtermin, den das und das Datum und tragst bei mir direkt im Kalender ein. Diese Operator, ich glaube, das ist schon fast möglich oder es ist möglich. Und ich finde das schon relativ geil. Ich finde so, da lebt man wirklich so im Jahr 2025, wenn man so aus Sicht von früher guckt, wo man klein war. Fliegende Autos haben wir nicht. Aber an der Stelle, glaube ich, wird es einfach noch viel heftigere Möglichkeiten geben, um das ganze Leben einfach nochmal zu vereinfachen.
Es wird eine sehr interessante Entwicklung. Und was du gerade gesagt hast, für Brands ist ja auch super wichtig, nicht nur die internen Prozesse zu optimieren, sondern natürlich auch das Erlebnis für die Endkundinnen zu verbessern, wie in dem Fall dann eben auch über Chatbots, über Konfiguratoren, was es eben da alles an Möglichkeiten gibt. Über euren Konfigurator werden wir auch bestimmt später nochmal ein bisschen im Detail eingehen. Was ich jetzt noch sehr spannend bei euch finde, ist natürlich, wie tretet ihr als Brand auf? Wie ist euer Branding? Das ist ja, ihr habt ein sehr kompetitives Umfeld mit Mozartbet und euer Branding hat sich ja in den letzten Jahren auch nochmal verändert, weiterentwickelt und gerade im Vergleich zu anderen Möbelmarken, Bettmarken seid ihr da sehr bold unterwegs. Wie würdest du eure Kommunikation allgemein beschreiben?
Ich glaube, dass unsere Kommunikation halt schon auch nicht jugendlich, aber so also schon etwas jünger ist und die auch gerne etwas provoziert, aber mit, ich sag mal so, provoziert mit Charme und dort einfach auch aus der Masse hervorsteht, so wie du es auch gesagt hast. Also entweder schwimmt man mit, so wie es alle machen, oder man sticht hervor. Und ich glaube, dass das Leute auch anspricht, die das lustig und cool finden. Wenn man jetzt sagt, Mozart ist gut im Bett, sehr gut, Kunden geben uns 5 von 5 Sternen, kann man das mit Humor aufnehmen oder man findet das schlimm. Aber ich glaube, die meisten Leute können das gut. Wir stehen schon diesen Witz dabei. Das hat, glaube ich, einen sehr guten Effekt, weil man eine gute Wiedererkennung hat. Und insbesondere in der Außenansprache, wenn man möchte, dass Leute auf einen aufmerksam werden, ist das sehr, 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 sehr hilfreich, glaube ich. Ich glaube, wenn du mit Kunden in Kontakt stehst, wollen die auch locker flockig, aber wollen trotzdem eine gewisse Professionalität haben, wenn die sich ein Bett für so einen Preis anschaffen. Da wollen die schon als Premium-Kunde auch wahrgenommen werden. Und die Sprache selber ist, wie gesagt, jugendlich und dort können wir auch, glaube ich, sehr gut aus der Masse hervorstechen, wie ich schon gesagt habe. Und das hat wieder Vorteile, keine Ahnung, dass man bei Meta bessere CPMs hat, dass man einfach als Marke besser wahrgenommen wird, vielleicht auch ein bisschen Witz dabei hat. Ich glaube, Witz ist immer das Beste, was da eigentlich, wenn du ein bisschen mit Charme und Humor was machen kannst, ist, glaube ich, das Beste, was du kreieren kannst.
Ja, das heißt, also ihr habt ja im Endeffekt schon so eher eine Creator-Brand aufgebaut und nicht im klassischen Sinne eine Möbel-Brand. Das war, denke ich mal, auch wirklich beabsichtigt, auch da so ein bisschen mit der Community in den Kontakt zu treten, um da einfach im Vergleich zu den Wettbewerbern hervorzustechen.
Absolut. Also klassischen Kanäle, die aufgebaut wurden, sind Performance-Kanäle, Google Meta, ganz klar. Und Instagram als Anlaufkanal zu haben, um einfach als richtig moderne, gute Marke wahrgenommen zu werden. Und die Creator und so weiter tun da absolut ihren Teil bei. Wobei es ist schon schwieriger, bei einem Produkt, was so hochpreisig ist und was man erstmal nicht einfach so spontan kauft, so einen Creator-Pool zu finden. Das ist schon aufwendiger.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn wir mal, ich habe mir natürlich jetzt, ich meine, ich wurde ja von euren Ads sowieso in den letzten Wochen schon getargetet und habe viel gesehen. Das war natürlich auch, wie du gerade gesagt hast, ihr habt viel mit Humor gearbeitet, da werden mal Schmunzler verursacht. Ich weiß noch, eine Ad hattet ihr ein sehr großes Bett von euch im Vergleich zu einem kleineren, und mit kleineren meine ich so ein 1,80 Standardbett, gesagt, drüber geschrieben, Platz sein Vater, so groß, wie war es so groß, du brauchst einen Navi zum Kuscheln. Wo man natürlich genau diese, so ein bisschen diese Boldness direkt sieht. Gab es mal Ads oder Kampagnen, die für euch gar nicht funktioniert haben, beziehungsweise zieht ihr eine Kommunikation über die Kanäle durch oder unterscheidet ihr da auch wirklich von Kanal zu Kanal mit einer klaren Zielgruppenanalyse?
Im Grunde genommen weiß man ja bei Meta gar nicht genau, welche Ad jetzt funktioniert. Deswegen produziert man ja am Fließband Ads und probiert die aus. Dass dieses Platz dein Vater, du brauchst Navi zum Kuscheln, so gut funktioniert hat, liegt wahrscheinlich daran, dass es halt die Leute total spaltet. Es gibt die einen Leute, die feiern das und finden es witzig, und die anderen Leute, die stellen sich Fragen, sag mal, können die Leute überhaupt Deutsch, haben die überhaupt aufgepasst? Und dieser Zwiespalt, der macht, glaube ich, grundsätzlich bringt der Aufmerksamkeit erstmal. Ob das gut oder schlecht ist, muss der Leser interpretieren. Was ansonsten die Kommunikation als solches ist, es gibt jetzt nicht so einen Leitfaden, an den wir uns halten, sondern der ist eigentlich komplett offen. Das kann auch jeder für sich, der Marketing ist, ein bisschen selber entscheiden, ob er ein bisschen provokanter will, ob er ein bisschen glatter will oder perfekt oder was weiß ich was möchte. Bei Meta fällt es halt nur extrem gut auf, weil man halt die ganzen Leute extrem geil erreichen kann. Wenn man eine Ad hat, die läuft, zieht man sie hoch, hat sie so viel Impression. Und welche Ad es ist, ist eigentlich auch ein bisschen Zufall, kann man schon so sagen. Und welche Kampagne überhaupt nicht funktioniert hat, zum Beispiel beim Creator-Bereich, zum Beispiel, wenn du ein neues Möbelstück haben musst oder in der Regel sagst du, ich brauche ein neues Bett oder ich brauche es ja nicht, aber wenn ich mit meinen Freunden oder so mal unterwegs bin, die sagen immer, hier, meine Freundin hat Mozartbett gesehen, die hat ein Bett konfiguriert, jetzt brauche ich unbedingt ein Bett. Und wenn Männer sind jetzt vielleicht da irgendwie ein bisschen objektiver unterwegs und sagen, na, ich brauche dein Bett, wenn es vielleicht das alte kaputt ist und sonst nicht unbedingt. Und hauptsächlich, viele Frauen sind bei uns eigentlich die Creatorinnen, die auch wirklich, wo es wirklich gut zieht. Und bei den Männern ist das so, ist die Resonanz einfach nicht so gut. Das ist zum Beispiel ein so ein Learning. Und bei Meta-Ads gibt es eigentlich, die Mehrzahl der Ads zum Beispiel funktioniert ja nicht. Ist nicht so gut, damit sie dann andere Ads ersetzt, wo das Budget dann verteilt wird. Bei Google oder bei Shopping funktionieren die klassischen Kanäle. Also bei uns funktioniert eine Search ganz gut. Search-Suche, eine Shopping-Suche, eine PMax funktioniert auch. Brand natürlich auch. Aber die funktioniert halt immer gut, wenn du eine gewisse Suche, die funktioniert gut für Google. Uns E-Commerce kostet sehr immer nur Geld. Ganz vorsichtig gesprochen. Deswegen kann ich gar nicht genau sagen, was jetzt gut und was total schlecht funktioniert hat.
Viel testen. Da kommt man wahrscheinlich nicht drum rum, das bleibt immer noch bestehen.
Total. Und du musst halt auch immer jetzt einen Kanal angeschmissen kriegen. Also, wenn wir jetzt, keine Ahnung, bei Pinterest haben wir jetzt was ausprobiert, das war nicht so erfolgreich, nach 3 Monaten. Und man kann jetzt aber auch sagen, das war noch nur 3 Monate Testing. Man hat quasi nur eine Hypothese getestet und geguckt. Hätten wir uns so wenig Mühe bei Google und Meta gegeben, wären wir wahrscheinlich gar nicht ans Skalieren gekommen. Das heißt, es ist immer so die Frage, will man jetzt einen Kanal, geht man da tiefer rein oder lässt man es jetzt einfach bleiben und probiert das nächste aus, keine Ahnung, TikTok oder sowas. Gleichzeitig, was bei uns sehr gut funktioniert hat, ist zum Beispiel sind Showrooms. Weil viele Leute dann bei uns im Shop gesagt haben, wir würden gerne vor Probe liegen. Und wir haben immer gesagt, scheiß auf Probe liegen. Du kannst das Bett jetzt nur zurückschicken. Geht auf unseren Nacken, ist alles egal. Aber die haben halt keinen Bock, sich damit 2 oder 3 Monate zu beschäftigen, dann das Bett zu haben und zurückzuschicken. Dann sagen die einfach, ich will vorher safe sein, ist mir egal. Ja. Und da sagen ganz viele Leute tatsächlich vorher, ich will einmal Probe liegen. Und das probieren wir jetzt hier in Norton aus, haben in Hamburg einen Showroom in Dresden. Jetzt eröffnet in Hannover und in Wien jetzt in den nächsten Wochen noch welche. Und dort ist die Resonanz bislang sehr, sehr gut. Und da hoffen wir uns jetzt auch dann irgendwo ein bisschen zu expandieren an der Stelle.
Ja.
Und natürlich nochmal wirklich einen Performance-Kanal zu finden in 2025, den man nochmal richtig schön hochziehen kann.
Ja, was habt ihr da an den Kanälen? Ich meine, du hast es gerade schon angesprochen, Pinterest mal getestet, Showrooms jetzt ein Thema. Was sind so die Best-Performer-Kanäle? Ist das einfach im Endeffekt Meta, Google oder was ist da vielleicht auch überraschend gut?
Überraschend die klassischen Kanäle, wie du es gesagt hast. Also es ist wirklich ganz klassisch Meta, Google, CRM. Ganz ehrlich, CRM ist langweilige Arbeit. Im Grunde genommen hat keiner Bock drauf, aber da steckt in der Regel der Profit. Steckt sehr viel vom Profit. Und SEO zum Beispiel ist bei uns viel schwieriger ans Laufen zu kriegen. Also weil zum Beispiel, wenn man sich die Search mal vorstellt bei Google, hast du ja oben erstmal in der Regel Shopping-Anzeigen. Dann kommen die Google Ads-Anzeigen nochmal weiter. Und dann kommt gegebenenfalls mal bei Business. Dann kommt in der Regel vielleicht irgendwann dann kommen die natürlichen Suchergebnisse. SEO ist viel schwieriger ans Laufen kriegen bei uns. Und das war vorher in einem anderen Projekt immer mega der gute Kanal. Weil dort halt viel weniger Konkurrenz war, die so, wie soll man sagen, so Marketing-driven war.
Mhm.
Aber ansonsten, ich würde sagen, wirklich die ganz, ganz klassischen Kanäle.
Ja. Ich meine, da ist dann natürlich dann auch ein Bett in dem Sinn auch dann ein sehr klassisches Produkt, was man einfach braucht. Aber mit den Showrooms finde ich auch sehr spannend. Ich meine, ich habe mir direkt gedacht, so in meiner ersten Intention, klar, man kann es zurückschicken, aber es ist halt dann auch doch ein größerer Act. Von daher, ich kann das in einem gewissen Weise nachvollziehen. Wie wählt ihr da aus, wo ihr jetzt die Showrooms testet? Ist das einfach so ein bisschen willkürlich beziehungsweise aus euren Mitarbeitenden heraus bestimmt oder gibt es da eine klare Strategie dahinter, dass es Hannover wird, dass es jetzt Wien wird als nächstes?
Das ist das Ding aus Angebot und Nachfrage. Im Grunde können wir gucken, wo die meisten unserer Sales herkommen und dann gucken wir, wo können wir dort ein Showroom eröffnen, was ist relativ leicht für uns am Anfang, ein Showroom zu öffnen. Und sag ich mal so, das ist für uns so der Markt. Wo am meisten los ist, glauben wir, gibt es auch den meisten Bedarf an Showroom-Besuchen und das versuchen wir zu matchen.
Okay.
Und irgendwo ist das Ziel. Also es gibt wirklich Kunden, die kamen aus Wien und aus München hergefahren, hier nach Nordhorn, um hier Bettprobe zu liegen. Und aus Berlin, da kommen regelmäßig Leute hin, her.
Wahnsinn.
Und dann stell dir mal vor, wie viele Leute darauf überhaupt Bock haben. Ich würde sagen, jeder 50. oder 100. Berliner, der wirklich Interesse am Showroom-Termin hat, sagt, boah, da fahre ich jetzt mal 4 Stunden für ans andere Ende von Deutschland. Und das Ziel ist, dem Kunden das einfach so komfortabel zu machen, innerhalb kürzester Zeit einen Showroom-Besuch wahrzunehmen, wenn er das möchte. Und die Strategie ist natürlich, am liebsten würden wir das alles sofort machen, aber auch hier müssen wir gucken, wir haben jetzt 1, 2 eröffnet, wie funktioniert das dann mit 3, 4, wie funktioniert das mit 5, 6, dass man sich nicht verhaspelt, sondern immer noch qualitativ gut wächst.
Ja, und dann einen physischen Showroom zu öffnen, ist dann natürlich was anderes, als mal schnell einen neuen Social-Media-Kanal zu testen und einfach ein bisschen was zu machen. Steckt ein bisschen mehr Vorbereitung und mehr Arbeit dahinter, das kann ich mir durchaus vorstellen.
Also wenn es Zuhörer gibt, die noch eine Idee haben, ein Showroom in Mitte- und Süddeutschland, meldet euch gerne bei mir, da sind wir absolut offen für.
Ja, wenn du zeitnah München eröffnest, dann komme ich mal vorbei und dann liege ich auch mal Probe. Lass uns aber mal den Online-Möbelmarkt generell etwas anschauen. Das war ja relativ lange, oder der Möbelmarkt allgemein galt relativ lange als ein sehr schwieriger E-Commerce-Markt. Deswegen, ich meine, ihr öffnet jetzt auch eure Showrooms, das sind Produkte, das sind sehr tendenziell sehr hochpreisig, aber auch der günstige Wettbewerb wird immer stärker. Wieso hat das für euch trotzdem funktioniert, mit Mozartbet hier eure Marke aufzubauen?
Im Grunde genommen war es damals so, als wir durch die Möbelhäuser gelaufen sind, jeder für sich, haben wir halt gesehen, dass sie einfach eine ganze Etage vollgeklatscht haben mit Betten. Und obwohl im Kern sind es eigentlich 6, 7 Entscheidungen. Und das Gleiche war bei den anderen Online-Shops auch der Fall, die Betten verkauft haben. Und man hatte eigentlich immer eine gewisse Entscheidung oder man hatte immer eine gewisse Vorauswahl an Betten und musste sich entscheiden. Und man ist immer so zwischen, ich finde, ich bin immer so durch diese Dinger durchgegangen, durch diese Angebote und konnte am Ende, wusste ich gar nicht wirklich, was richtig und was falsch ist, weil ich so viel Auswahl hatte. Und das war immer so nervig halt, als Convenience-Kunde, sage ich mal. Und die Produkte sind in der Tat etwas hochpreisiger und haben deutlich mehr Qualität als auch das, was unsere Mitbewerber anbieten. Das haben wir auch immer bewusst gewählt, aus dem Grund, dadurch, dass wir halt alles immer so ein bisschen selber gemacht haben, haben wir überlegt, Retouren ist teuer und es ist auch ehrlich gesagt Arbeit, die aufwendig ist, insbesondere bei einem teuren Möbelstück, weil Kunden halt nicht so leicht locker lassen und nicht so schnell sagen, naja, dann sind halt mal 20 Euro wie beim Amazon-Produkt weg oder sowas, sondern die sind hartnäckig. Das geht ja auch darum, dass die Kunden extrem zufrieden sind und die sind auch viel pingeliger im Grunde genommen. Und da haben wir gesagt, gut, eine gute Qualität setzt voraus, dass wir da schon mal keinen Ärger mit haben. Und wir können uns als Premium-Marke auch wirklich positionieren. Und das ist schon mal so ein bisschen so das Erste. Warum das gut geklappt hat, glaube ich, dass wir haben immer so für uns selber überlegt, wir müssen halt das Beste darstellen und das Beste zur Verfügung stellen, vom Produkt bis zur Dienstleistung. Der Kunde muss am Ende super, super zufrieden sein. Also er soll sich am Ende des Tages jeden Tag aus seinem Bett freuen. Das war damals auch so ein bisschen der Grund, warum wir angefangen sind. Das ist der First Touchpoint online bis zum Ende des 30-tägigen Probeschlafens und auch darüber hinaus, wenn noch was ist. Und viele im Möbelhandel, glaube ich, also wenn ich mir den Möbelhandel mal so aufschlüssel, wie der so aufgebaut ist, es gibt so einzelne Läden, einzelne Fachgeschäfte, die sind, glaube ich, einfach nicht affin, online Sachen zu starten, weil die ihr Leben im Geschäft gearbeitet haben. Dann gibt's große Ketten, die durchaus in der Lage sind, online einfach Firmen aufzukaufen, zu schlucken. Das wird ja auch gemacht. Und der Trend im Onlinehandel geht, glaube ich, dahin, dass diese Fachgeschäfte weniger werden dass man aber immer mehr so Möbelhallen hat und gegebenenfalls auch immer mehr Ketten hat, die den Markt übernehmen. Und das sind alles eigentlich Vollanbieter. Also die bieten alles von A bis Z an. Und dazwischen ist Platz für Sonder- und Expertenanbieter, sage ich mal, also für Fachgeschäfte. Und online sind wir quasi mit Mozart ein Fachgeschäft. Eine Beratung bei uns dauert auch viel länger. Und so können wir dort wieder aus der Masse hervorstechen. Und ich glaube, dass das gut funktioniert, weil A, der Schlaf, also wenn Leute Geld für Kohle, also Kohle für Betten ausgeben, ist in der Regel Schlaf wichtig, ist in das Design wichtig. Und die wollen einfach Individualität haben. Und das ist nicht der typische Kunde, der jetzt, sage ich mal, eine Pappschachtel zu Hause auf oder der auf einer Palette schläft mit ein paar Matratzen, mit einer Matratze drauf oder sowas. Das ist nicht der klassische Kunde. Und unserem Kunden ist es einfach wichtig, dort eine gute Entscheidung zu treffen. Und wir sind, sage ich mal, so diese Boutique, wo er weiß, dass er hier ein gutes Produkt kriegt. Und ich glaube, dass das deswegen auch so gut funktioniert.
Ja, also da sieht man auch wieder dieses Thema Qualitätsanspruch, aber dann auch Individualisierung, Personalisierung. Da ist es im Endeffekt egal, ob man jetzt dann wie ihr Betten verkauft oder andere Dinge. Das sind sehr wichtige Punkte im E-Commerce, die dann einfach wirklich den Unterschied ausmachen können. Glaubst du, der Möbelmarkt wird sich in den nächsten Jahren nochmal komplett verändern?
Ich glaube ja. Ich glaube, naja, ich glaube, der Großteil des Möbelmarkts findet bei den Möbelhallen statt, bei auch den Ketten dort, eindeutig. Und da wird auch dort, wird ganz, ganz viel der Musik immer, immer, immer stattfinden. Wenn da einer pleite geht, kauft der andere den nächsten auf. Online glaube ich ja, kann ich mir vorstellen. Wobei das nicht so mega einfach ist, jetzt einfach mal einen Möbelshop zu machen, glaube ich. Weil es sind nicht standardisierte Abläufe, so wie so beim Shopify-Store, dass man einfach Produkt anschließt, Meta und Google anschließt und dann probiert man einfach aus, bis Geld leer ist im schlimmsten Fall, sondern man hat schon immer so richtige so Herausforderungen, um das Geschäft ans Laufen zu halten und zum Skalieren zu bringen. Gleichzeitig schützt das natürlich auch ein bisschen. Ich glaube, dass der Möbelmarkt relativ organisiert und strukturiert ist, was Designs angeht, was Produzenten angeht und so fort und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein paar Expertenanbieter, so wie uns zum Beispiel, gibt, die auch deutlich größer sein können oder auch deutlich größer werden und dass dort einfach Firmen hingehen, die das probieren zu attackieren. Aber ich glaube, dass die es schaffen müssen, das Ding rentabel und profitabel zu kriegen. Nur weil die da per Gießkanne Geld reinschmeißen, ist das Ding noch lange nicht profitabel. Weil da sind die Customer Acquisition Kosten und so weiter schon hoch. Also wird er sich verändern, der Möbelmarkt, mit Sicherheit. Auf unserer Ebene, ich hoffe, dass wir weiter das Bettenfachgeschäft, die Flagge weiterhissen können und da wachsen können. Aber ich glaube, der Großteil des Marktes wird einfach nach wie vor bei den Ketten liegen. Da bin ich mir 100% sicher. Und ich glaube, die Ketten werden einfach größer. Bin ich mir sehr sicher.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Du hast ja jetzt gerade auch schon euch angesprochen. Dann lass doch da mal noch ein bisschen tiefer reinschauen. Wenn wir auf Mozartbett schauen, was sind die nächsten Schritte für euch? Was steht an? Wo geht es hin? Was bringt das Jahr 2025 und vielleicht darüber hinaus auch langfristige Pläne? Was bringt das alles mit sich für euch?
Wir hoffen uns, dass das Produkt nach wie vor so gut angenommen wird, wie es die letzten Jahre angenommen wird. Also unser Produkt ist nicht nur das Bett, sondern ist ja die gesamte Erfahrung. Das weißt du ja. Und wir hoffen uns einfach dieses Jahr, dass wir nochmal wachsen können, sowohl an Umsatz als auch an Profitabilität. Weil auch hier ist E-Commerce hat sich verändert in den letzten Jahren, wissen wir alle, es kommt nicht mehr nur auf Umsatz an, es kommt vor allen Dingen auch aufs gute alte EBIT an, das gute alte Deutsche oder das gute alte Unternehmertum, weißt du, Gewinn zählt. Die Company, die effizient ist, zählt und die nach Möglichkeit noch sehr, sehr große, wo noch ein hoher Wirkungsgrad im Markt erzielen werden kann. Das heißt, wir wollen noch lange diesen Weg gehen mit Mozart, wir wollen noch weiter wachsen und für dieses Jahr erhoffen wir uns irgendwo 37,5 Millionen Euro zu erzielen. Wir verfolgen das Ziel absolut realistisch. Wenn es jetzt ein bisschen weniger wird, bin ich auch nicht traurig. Wenn es ein bisschen mehr wird, ist umso geiler. Das Ziel ist also so gesteckt, dass wir mit beiden Szenarien leben können. Und wir glauben, dass wir das auch schaffen können. Wissen aber mittlerweile auch, dass wir vielleicht nochmal ein, zwei andere Kanäle bräuchten dafür, um das Wachstum zu realisieren zum Beispiel.
Habt ihr da schon was direkt ins Auge gefasst, was Kanäle angeht?
Die Klassiker. Also ich würde sagen, wenn man an Meta und Google weiter arbeiten kann, Pinterest haben wir ausprobiert, es gibt TikTok, also Showrooms kann man jetzt auch als Vertriebskonzept sehen. Es ist jetzt nicht so ein Konzept, so ein Einzelhandelskonzept, wo man jetzt einfach random Leute in den Laden holt und dann kaufen die, sondern es ist irgendwie so ein bisschen das Recycling von dem, was im Shop passiert, um es mal vorsichtig zu sagen. Recycling oder Veredelung. Also und ganz, ganz ehrlich, noch nicht wirklich den Kanal, wo wir jetzt sagen, okay, hier gehen wir voll drauf, weil das wissen wir nicht. Wir müssen quasi auch 1, 2, 3 Kanäle vielleicht testen, gucken, was funktioniert für uns am besten und darauf können wir uns dann weiterhin konzentrieren.
Okay, steht auch das Thema Internationalisierung bei euch an oder ist da erstmal Fokus jetzt noch auf die bestehenden Märkte?
Wir sind nach Österreich expandiert letztes Jahr, das war relativ einfach. Das ist aber, glaube ich, in der Ansprache her, kann man das als eine Kohorte sehen. Und Internationalisierung würde für uns dann entstehen, wenn wir im deutschen Markt nicht mehr weiter wachsen können, wir keine Kanäle haben, wir alles ausprobiert haben, was nur geht. Und das steht noch nicht an. Also Internationalisierung wäre für uns wahrscheinlich ein Schritt, den wir nachdem wir eine Struktur hier bei uns im heimischen Markt entwickelt haben, dann können wir auch nach draußen gehen. Das glauben wir schon.
Ist ja dann auch immer, finde ich eine sehr, sehr gute Denkweise, weil da geht es ja dann auch immer um das Thema Fokussierung. Und jetzt könntest du natürlich sagen, ja, wir wollen jetzt ganz Europa dieses Jahr irgendwie angreifen, aber ich vermute mal, das würde dann mit den bestehenden Ressourcen sehr schwierig werden, das dann auch wirklich gut umzusetzen, beziehungsweise auch nur annähernd profitabel irgendwie aufbauen zu können.
Hundertprozentig. Also allein, wenn man sich vorstellt, wie, keine Ahnung, man müsste jetzt ein Bett zu mir aufs Dorf bringen, wo so ein LKW Platz hat und er kann fahren und kann eigentlich machen, was er will, versus er muss nach Amsterdam in die Innenstadt, dort, wo die Häuser super, super klein sind, wo man ganz, ganz enge Treppen hat, da braucht man ja einen ganz anderen Logistikansatz, um das Bett dann oben in den 5. Stock zu bringen. Das müssen ja wahrscheinlich von außen nach innen schleppen, durch kleine Fenster. Wäre ja wieder eine ganz andere Herausforderung allein ans Packaging.
Ja.
Und allein so eine Kleinigkeit, oder die haben ganz, ganz enge Straßen, da kommst du gar nicht mit normalen Transporter durch. Da musst du wieder eine Sonderlösung haben. Und das dann, was weiß ich, das ist jetzt nur Holland, weil es hier bei uns ein Nachbarland ist. Was weiß ich, wie es in Frankreich ist oder unten in Portugal oder.
Okay, ja, das sind natürlich dann nochmal ganz andere Themen, die man dann in eurem Fall auch mitdenken muss. Und produktseitig, gibt es da Ideen, euch noch weiter zu verbreitern? Oder ist das erstmal eure Betten werden natürlich bestimmt immer weiterentwickelt, aber das ist das Kerngeschäft, das bleibt auch dabei.
Genau, also die Betten sind erstmal das Kerngeschäft, also wir wollen uns auch erstmal weiter auf Betten konzentrieren. Themen, also wir kriegen ganz oft den Vorschlag, ja, baut doch noch irgendwie Bettwäsche ein oder sowas. Ist eigentlich auch irgendwie, liegt das nahe, das zu tun. Es ist aber dann so, dass wenn wir uns Bettwäsche in den Zubehörshop reinpacken, ist das unheimlich viel Aufwand, das in die ganze operative Struktur so einzubinden, dass das keine Probleme macht, also dass das geschliffen ist. Also können wir uns erstmal besser auf den Markt Betten konzentrieren, bevor wir jetzt in diese ganzen Cross-Sell-Thematiken einsteigen. Weil das unheimlich aufwendig ist, Wissen ranzukriegen, Erfahrung ranzukriegen, das ist nicht aufwendig, aber die Strukturen zu bauen, dass es vernünftig im Ablauf ist, dass man Retouren bearbeiten kann. Also erstmal hier auch die Maxime, erst das eine Game weiter durchspielen, bevor man sich auf was anderes konzentriert. Das heißt nicht, wenn wir jetzt einen geilen Cross-Sell hätten, dass wir nicht einbauen oder darüber nicht nachdenken. Aber ich sag mal so, es geht jetzt wirklich so um den Fokus, um den Kernfokus, den man hat. Und man hat jetzt keine, wir sagen immer, wenn du Prioritäten hast, hast du falsch gedacht, du hast eine Priorität, die du verfolgst und nicht Prioritäten. Sonst kannst du dich nicht konzentrieren. Deswegen ist Betten unsere Priorität.
Sehr sinnvoll. Das heißt, die Mozart-Couch werden wir erstmal zumindest dieses Jahr nicht erwarten können.
Leider nicht. Also wahrscheinlich nicht.
So eine kleine Hintertür doch noch offen gelassen. Man weiß ja nie, was passiert. Finde ich gut.
Da hört es ja jemand, hat eine geile Idee, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir bleiben im Bett.
Wenn, da möchte ich dann auch auf jeden Fall erwähnt werden, wenn ich plötzlich in einem halben Jahr die Mozart-Couch sehe. Dann, ich habe es als erstes gesagt. Ich habe zum Abschluss noch so eine kleine fiese Frage vor, weil das ist immer sehr, sehr offen gefragt. Aber das ist trotzdem sehr spannend, weil wir natürlich auch einige HörerInnen haben, die selbst gründen möchten, im Gründungsprozess sind und gerade natürlich in der E-Com-Landscape. Gibt es eine Sache, du musst eine Sache nennen, die du GründerInnen im E-Com-Bereich mitgeben würdest? Was wäre für dich so das wichtigste Learning, das du da teilen könntest?
Also ich glaube, das aller wichtigste Learning ist, wenn man Geld verdient und profitabel ist, gibt das Geld erst in 3 Jahren aus. Du kannst immer das Geld für Investitionen in deine Company ausgeben, aber konsumier das Geld 3 Jahre später. Weil viele wollen ihr eigener Chef sein, viele wollen Kohle verdienen und das sind alles super, super, richtig gute Motivationsgründe. Ich will gar nicht bewerten, wie der einzelne Motivationsgrund ist. Aber die meisten Firmen gehen pleite, Und die E-Commerce-Firmen gehen pleite, weil die keinen Cash haben, weil die Investoren Kohle zurückziehen und so weiter und so fort, weil die Läger voll sind. Aber nennen Sie mal, im Grunde genommen fehlt ihm am Ende eine Sache, und das ist Kohle, Cash. Deswegen würde ich das Geld so spät es geht aus der Firma rausholen und das erstmal drin lassen, damit die Firma gutes Bestehen hat. Und wenn du es dir wirklich leisten kannst, merkst du auch, dass du das rausnehmen kannst. Das ist das, was ich allen Gründern mitgeben möchte, was 2025 absolut essentiell ist.
Sehr wichtiger Punkt. Ich hoffe, da werden sich bestimmt einige das nochmal dann sich ein bisschen zu Herzen nehmen und auch wirklich so umsetzen. André, vielen Dank dir. Ich habe noch ein Format mit dir vor, bevor wir schon am Ende angekommen sind. Das ist unser wöchentliches Newcom-Format. Ihr kennt das alle natürlich schon. Und auch du wirst einmal danach gefragt. Deswegen fangen wir mit unserem ersten Value an. André, was ist für dich der BeReal-Moment in deiner Karriere?
Der BeReal-Moment ist, glaube ich, für mich gewesen, dass man irgendwann selber seine Rechnung bezahlen musste. Grundsätzlich, das ist schon ein bisschen länger her. Wir sind ja schon ein bisschen länger dabei. Und man selber dafür einfach hustlen musste. Und man musste selber zusehen, dass Aufträge reinkommen, man musste selber zusehen, dass sie abgearbeitet werden, und man musste sich am Ende auch noch um die Collection kümmern von den Rechnungen. Und an der Stelle einfach Handel und real zu sein als Mensch und nahbar zu sein, echt zu sein, zu seinem Wort zu stehen, das war für mich ein absoluter Be Real Moment, und das ist auch absolut ein Punkt, der mich in der Persönlichkeit geformt hat und was ich auch sehr, sehr gerne bei Gründern sehe, wenn die einfach ehrlich sind, wenn die auch Herausforderungen haben oder Probleme haben, darüber einfach ehrlich zu sprechen. Darüber gibt es in der Regel gibt's immer Lösungen oder irgendwelche Sachen, die man verbessern kann. Das war für mich definitiv ein Punkt, wo ich sage, das heißt es also, Unternehmer zu sein und ein Unternehmen zu haben. Und es hat Vorteile, wenn es gut läuft. Und es ist enorm einnehmend und es kann auch unkomfortabel sein, wenn man es aufbaut und es nicht läuft. Ganz klar.
Ja, ich glaube, alle, die Unternehmer sind und das schon mal erlebt haben, wissen genau, wovon du sprichst. Da gehört einfach sehr viel harte Arbeit dazu, aber im besten Falle den Ertrag, den sieht man ja dann, und die schönen Seiten des Ganzen, die sind dann auch zu Genüge da. Dann kommen wir zu unserem zweiten Moment. Was war für dich der Be-Bold-Moment?
Der Be-Bold-Moment? Ich glaube, als man den ersten Shop aufgebaut hat. Nee, warte mal, wir haben ja damals eine Agentur gehabt. Und haben irgendwann entschieden, dass wir uns nur noch um Projekte kümmern mit einer langfristigen Vision. Und an der Stelle zu sagen, wir arbeiten nicht mehr auf Stunde. Weil das war so gefühlt immer so, wenn irgendwas nicht läuft, kann ich mich am Markt anbieten und Kohle ranholen und ranscheffeln, damit der ganze Laden weiterläuft. Und das ist irgendwann nicht mehr da gewesen. Und mit diesem Gefühl klarzukommen, dass man sich quasi nicht mehr pro Stunde anbietet, was ich in 2-3 Jahren mache, will ich, kann ich gar nicht sagen. Aber das war für mich damals absoluter Bold-Moment, wo ich gesagt habe, krass, da habe ich auch mal Feedback bekommen, oder haben wir auch Feedback bekommen von außen, wo die gesagt haben, überlegt euch das wirklich, ob ihr das wollt. Weil am Ende davon seid ihr, dann habt ihr immer euren Notnagel, aber das haben wir auch aufgelöst. Das war ein absoluter Bold-Moment.
Ja, wirklich dann einfach so ins Risiko zu gehen und sagen, okay, wir ziehen das jetzt durch. Muss funktionieren am Ende. Sehr cool. Und dann haben wir natürlich als letztes noch unser größtes Value ein bisschen in die Zukunft geschaut. Was ist für dich der Be-Visionary-Moment?
Für mich der Be-Visionary-Moment ist natürlich, ich hatte schon immer als Ziel, Unternehmer zu sein und was selber aufzubauen und das aus eigener Kraft zu machen. Das habe ich aber immer mit meinem Gründerteam gemacht. Ganz wichtig. Das habe nicht ich alles alleine gemacht, sondern immer mit meinem Gründerteam. Und eine Vision, die wir verfolgen, ist einfach eine große, geile Company aufzubauen, die wirklich, wirklich, richtig, richtig geil ist. Die geil funktioniert, wo du eine geile Kultur hast, wo die Kunden super zufrieden sind, wo auch Geld verdient wird. Und natürlich ist es auch ein Traum, wenn man 8-stellig ist, irgendwann mal auf 9-stellig zu kommen. Das ist natürlich ein riesengroßer Traum. Ich weiß nicht, was danach kommt, ob man dann immer noch weiter, ob man die Leiter immer einen Schritt höher geht, das weiß ich nicht genau. Aber das ist für mich im Moment der nächste große Traum, wo ich auch wirklich immer wieder das gleiche Gameplay sehe, wo wir damals noch keinen Shop hatten, haben wir auf einmal, keine Ahnung, wir haben mit Dienstleistungen, was weiß ich, 20.000, 30.000 Euro Umsatz gemacht, was sau viel für uns war mit 3 Leuten, mit, was weiß ich, wie alt waren wir denn, 22, 23. Aber als wir dann auf einmal Produkte verkauft haben, haben wir auch mal schnell 100.000 gemacht. Und das Gefühl von 20 nach 100.000 kann ich mir nicht vorstellen. Von 100.000 auf 500.000 im Monat, das konnte ich mir damals auch nicht vorstellen. Und wie wir heute dann von dem letzten Jahresumsatz zu dem Umsatz von diesem Jahr kommen, kann ich mir so ein bisschen vorstellen. Aber wie ich dann das Ziel für das nächste, übernächste Jahr erreichen will, habe ich keine Ahnung von, im Grunde genommen. Zwar Ideen, aber erstmal dahin kommen. Und das ist halt so das Geile an dem, was man im E-Commerce machen kann, dass man diese Art der Selbstverwirklichung oder diese Art der Selbstverwirklichung oder der Unternehmensverwirklichung im besten Fall sehr schnell sieht. Und das ist halt extrem geil. Und da würde ich auch sagen, die Visionary, das ist eine Riesenversion und ein richtiger Kindheitstraum, daran weiterzuarbeiten. Und das können wir im Moment.
Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass das klappt und bin gespannt und verfolge natürlich sowieso, wie es bei euch weitergeht. André, vielen Dank, dass du da warst und deine Insights geteilt hast. Super spannende Themen, die du angesprochen hast. Und wie gesagt, ich freue mich zu sehen, wie es bei euch weitergeht. Danke dir.
Super, und ich hoffe, dass du dir das mit dem Bett noch überlegst. Ne?
Ich werde jetzt direkt im Nachgang, werde ich natürlich nochmal den Konfigurator anschmeißen und schauen, was es wird. Absolut.
Super, vielen lieben Dank fürs Interview. Ja?
Vielen Dank dir. Und natürlich an euch draußen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt uns und hört nächste Woche wieder beim Newcom Podcast rein. Tschüss zusammen.
Ciao.
Der Newcom Podcast mit Michael Kiebele. Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.